Ladies and gentlemen, welcome to the country of scenic wilderness, cosmopolitan cities, and non-stop excitement. Welcome to the most beautiful country in the world. This is Canada. This is all you need to know. Welcome to the Endeca Canada podcast, brought to you by Destination Canada and canadastiche.com.
Ach, ich hab's vermisst. Welcome, herzlich willkommen. Hallo, da sind wir wieder frisch erholt und wir sind bereit, Kanada mit euch zu entdecken.
Hallo auch von mir und rate, wo ich gerade herkomme.
Fängt es mit K an und mit Anna da auf.
Genau.
Ja, genau. Es war eine sehr imposante Reise, kann ich sagen, als jemand, der sie von hier verfolgt hat, auf deinen Social-Media-Kanälen. Es war sehr kalt auch.
Ja, es war sehr, sehr kalt.
Ja, aber das machen wir in einer anderen Folge, glaube ich.
Das machen wir in einer anderen Folge. Da machen wir eine kleine Ben-Folge.
Ja.
Aber wann warst du denn nochmal das letzte Mal in Kanada?
Ich war, als es nicht so kalt war, letztes Jahr im Sommer waren wir in Ontario und Quebec.
Genau.
Sehr schön.
Mit der Familie. Fälle,
sehr nass und Toronto immer toll. Und Montreal war ich zum ersten Mal, du ja nicht, aber ich das erste Mal. War auch sehr schön. So, aber heute nehmen wir euch ganz woanders hin. Auch an einen Ort Kanadas oder in eine Region Kanadas, die auch sehr kalt sein kann, oder? Ist doch so?
Ja, absolut.
So, also ähnlich wie das, wo du warst. Es geht in die Northwest Territories, also in den hohen Norden.
Ganz genau, eine ganz besondere Region, voller unberührter Wildnis, spektakulärer Naturphänomene und einer indigenen Kultur, die hier tief verwurzelt ist. Und es wird natürlich auch mal wieder abenteuerlich.
Sehr abenteuerlich und wie immer in diesem Podcast wollen wir euch landestypisch einstimmen auf die Region, die wir heute besuchen.
Welcome to one of the most remote and vast regions in North America. An area larger than France and Germany combined. This is one of the largest and most remote regions on Earth, home to fewer than 50,000 people. It's a place defined by its raw, natural beauty, endless forests, glacial lakes, and the mighty Mackenzie River, one of North America's longest waterways. The Northern Lights illuminate the night for more than 200 evenings a year, while in summer, the sun barely sets, stretching daylight for weeks. This is a land deeply connected to its people. Their knowledge of the land, the seasons, and its resources has been passed down for generations and continues to shape life in the north. From the untouched wilderness to the rich cultural heritage, this is a destination like no other. Welcome to the Northwest Territories.
Ja, das klingt aufregend,
und
oder?
Und wie? Und wir sagen es zwar jede Folge aufs Neue, aber wir reden ja nicht umsonst über Kanada. Ein Land, das nun mal so beeindruckend ist wie kein zweites.
Das stimmt. Normalerweise stelle ich dich ja immer gerne als Kanada-Expertin vor.
Mittlerweile selbst.
Nee. Ich habe darauf verzichtet, das ganz bewusst. Denn gegen unseren heutigen Gast ziehst selbst du den Kürzeren, zumindest was die Northwest Territories betrifft, fürchte ich.
Ja, da könntest du recht haben. Aber genau deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute hier ist und uns jede Menge spannende Geschichten erzählen wird. Herzlich willkommen, liebe Michaela. Magst du dich einmal selbst vorstellen?
Hallo Michaela.
Ja, mein Name ist Michaela Arnold und ich darf hier heute, glaube ich, ganz viel über die Northwest Territories erzählen, die ich jetzt seit 2011 hier im deutschsprachigen Markt vertrete. Und ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein.
Wie oft warst du schon da?
Unzählige Male. Also in Kanada, ich glaube, über 70 Mal inzwischen. In den Northwest Territories auch über 10 Mal.
Also über 70 Mal. Als ich Jenny kennengelernt habe, da sagt sie mir, ich war schon über 20 Mal in Kanada. Inzwischen waren es über 30 Mal, aber 70 Mal ist natürlich, oder?
Ich habe aufgehört zu zählen, als ich dich kennengelernt habe.
Ach so, okay.
Ich weiß nicht, wir waren 5 Mal, 6 Mal, 27 vielleicht.
27, okay, also 30 noch nicht voll.
Arbeiten wir dran.
Die Northwest Territories, wenn du die in einem Satz beschreiben müsstest, wie würdest du das tun?
Ich glaube, die Northwest Territories sind so eines der letzten unberührten Abenteuerziele so auf der Welt. Also so ein absolutes Wildnisgebiet und ein Outdoor-Playground.
Das war ein Satz. Ja, Da war ein Gedankenstrich dazwischen, aber das macht Lust auf jeden Fall, oder? Du warst noch nicht da, ne?
Ich war noch nicht da. Es gibt ja wenige Regionen, die ich noch nicht besucht habe, aber ich war leider noch nicht da. Ich habe nur mal so, ehrlich gesagt war ich schon mal da, aber das zählt nicht, da war ich noch so halb Kind.
Was macht diese Region so einzigartig?
Es ist einfach eine Destination voller Kontraste. Also wir haben alleine durch die Mitternachtssonne im Sommer, wo wirklich 24 Stunden Tageslicht herrschen und man den ganzen Tag die Möglichkeit hat, draußen etwas zu unternehmen und auch nachts um eins noch Sonnencreme auftragen muss. Und dann haben wir im Herbst die Polarlichter, die super spannend sind und wirklich ein absoluter Hingucker auch für alle Reisenden, die dann kommen. Das ist eine ganz, ganz beliebte Reisezeit. Und den Winter, den schütteln wir natürlich aus dem Ärmel. Also so minus 30 Grad können wir ohne Probleme. Also ganz viel spannende Jahreszeiten und auch von der Natur und Wildnis einfach. Ne? Wir haben ganz wilde Flüsse, wir haben endlose Tundralandschaften, wir haben riesige Berge. Da gibt es für jeden etwas.
Und wenn du die Größe so einschätzen würdest, wie oft passt Deutschland in die Northwest Territory?
3,5 Mal und wir haben knapp 43.000 Einwohner.
43.000?
Ja. Das ist, ich weiß gar nicht, wie viele sitzen hier in Köln allein, haben wir über 1 Million.
Eine Million, ja, man ist ja stolz hier, dass das eine Millionenstadt ist und ist ja eigentlich noch recht gemütlich dabei, aber ja, 1 Million sind hier, also 43.000. Ich bin in Baden-Baden groß geworden, ich erzähle das an mancher Stelle mal, das waren 58.000, Kleinstadt halt, aber nicht auf einer Fläche, die 3,5 Mal so groß ist wie Deutschland. Ich meine, da haben wir ja schon Gefühl, ne, für Weite und Wildnis. Wie würdest du die Atmosphäre dort beschreiben?
Es ist noch so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. Ne? Man spürt immer noch so ein bisschen die Goldgräberstimmung. Also Yellowknife ist ja die Diamantenhauptstadt der Welt. Und früher wurde dort auch Gold abgebaut. Und das spürt man immer noch so ein bisschen, so diese Legenden aus der alten Zeit. Und natürlich haben wir einen sehr großen Anteil an indigener Bevölkerung, die dort seit Jahrtausenden leben. Und auch das versetzt einen so ein bisschen in eine ganz andere Zeit.
Bei so vielen verschiedenen Möglichkeiten, du hast eben gesagt, ja, so viele, also jede Jahreszeit hat so ihren eigenen Reiz auch und so einen ganz besonderen Reiz ja auch mit Superlativen, mit Extremen. Wird es dir wahrscheinlich schwerfallen, wenn ich dir sage, was man vielleicht zuerst machen muss oder was man auf jeden Fall gemacht haben muss oder was vielleicht eben auch, das frage ich jetzt mal, das Schönste ist in den Northwest Territories, was man unbedingt getan und gesehen haben muss?
Ich glaube definitiv die Aurora Borealis. Also die sollte man unbedingt mitnehmen, wenn man jetzt eine Reise in die Northwest Territories plant. Also die NWT sind ja auch seit 2013 ganz offiziell Nordlichthauptstadt der Welt. Also die haben über 20 Jahre wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt, um eben rauszufinden, wo auf der Welt ist der beste Platz, um die Nordlichter zu beobachten. Und das wurden tatsächlich die Northwest Territories, insbesondere die Regionen rund um Yellowknife. Und da haben wir eben die Besonderheit, dass die auch schon ab Mitte August wieder beginnen. Also das ist natürlich die ideale Möglichkeit für alle Reisenden, die so eine Wildnisreise unternehmen möchten. Man kann das wirklich bei sehr angenehmen Temperaturen. Es wird unglaublich warm. Über 2.500 Sonnenstunden haben wir da im Jahr. Ne? Und durch die Mitternachtssonne natürlich sowieso 24 Stunden dann im Juni, Juli. Und im August fällt dann eben wieder so der Vorhang und die Nordlichter erscheinen. Und das ist wirklich ein absolutes Highlight. Also kann man auch nicht vergleichen mit dem, was wir hier in Nordeuropa sehen können. Das habe ich schon von ganz vielen gehört, die es eben in beiden Regionen gesehen haben. Die sind dann nochmal einfach viel intensiver.
Weil es eben ja auch früher dann ja ist.
Richtig.
Ja.
Also farbintensiver oder?
Farbintensiver und wohl auch einfach von der Größe deutlich intensiver. Ne? Also einer der Gründe, warum die NWT ja die Hauptstadt geworden sind oder die Nordlichthauptstadt der Welt, ist eben die Lage unter diesem Aurora Belt, unter diesem Aurora-Oval. Und dadurch haben wir wohl unglaublich breite Aurora-Streifen.
Und die sind ja dieses Jahr besonders ausgeprägt noch. Ne? Letztes Jahr war ja schon ein Top-Jahr, aber dieses Jahr auch noch, ne?
Ja, und 2026 auch noch. Also das Solar Maximum, das dauert noch bis 2026. Ist also, wer sich das mal anschauen möchte, der sollte direkt losplanen.
Und hast du schon Erfahrung, dass du die richtig gut fotografieren kannst?
Tatsächlich, ich hatte nur ein iPhone dabei und selbst damit ging das sehr gut. Ne? Also man muss schon eins der neueren Modelle haben. Ich habe mir sagen lassen, ab dem 14er, 15er klappt das wunderbar. Mit den älteren Modellen noch nicht so. Ansonsten braucht man natürlich eine gute Kamera und die entsprechenden Einstellungen.
So, wir würden euch natürlich jetzt allzu gerne diese Bilder zeigen, aber Videopodcast machen wir in diesem Fall jetzt nicht.
Dafür müsstest du hier auch erstmal deinen Kabelsalat beseitigen.
Ja, das ist ein anderes Mal. Stattdessen wollen wir reinhören, wie die Menschen ihr Aurora-Erlebnis in den NWTs beschreiben, wenn es denn überhaupt in Worte zu fassen ist.
I've seen Aurora all my life and I love to see Aurora every night.
They're moving, they're dancing. It's so spectacular. It is something that you definitely have to come and experience.
I've been out often and I still get excited about it. You know, after all these years, living here almost my entire life, you never get tired of it.
Every night has a different character, a different tone, a different energy to it.
It's a special feeling, hard to describe.
These beautiful lights dancing in the sky. It's like a snowflake. Every single one is different.
Und wettertechnisch, also wie, ich meine, ich war halt auch schon oft in Regionen, wo man Nordlichter sehen konnte. Ich glaube, ich hatte nur zweimal das Glück, dass das Wetter so gut war. Also Manitoba zum Beispiel war ich auch schon, aber nicht einmal gab es da gutes Wetter, dass ich die Nordlichter sehen konnte. Island haben wir, glaube ich, auch noch nie geschafft.
Nein.
Also wie sind denn da so die Chancen? Schieben die Wolken sich weg, wenn die europäischen Touristen kommen?
Nein, auch das ist wieder einer der Gründe. Es gibt sehr, sehr viel klare Nächte, weil eben in der Region um Yellowknife die Berge fehlen. Und dadurch haben wir ganz, ganz oft klaren Himmel. Es gibt eine sogenannte Aurora-Garantie. Wenn man im Winter reist, dann heißt es, 3 Nächte sollte man vor Ort bleiben. Dann sieht man garantiert die Nordlichter. Im September, das ist eigentlich so der beste Monat für die Nordlichter, auch da, 3 bis 4 Nächte, dann sieht man die auf jeden Fall. Ich war jetzt letztes Jahr im September vor Ort und ich war 4 Nächte dort und wir hatten 4 von 4 Nächte Nordlichter.
Ach.
Also das war wirklich gigantisch.
Also das heißt, wenn es diese Garantie gibt, wenn ich 3 Nächte buche, das sollte man dann auf jeden Fall tun. Dann werde ich auf jeden Fall welche gesehen haben.
Richtig, genau. Und die kann man sich auch vorhersagen lassen. Also es gibt eine Nordlichtvorhersage, wie so eine Wettervorhersage. Und da kann man eben vorher schauen, lohnt sich das, wach zu bleiben. Weil natürlich muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Die erscheinen meistens erst nach Mitternacht. Na, auch das war jetzt im September, als ich da war, etwas anders. Wir hatten die teilweise schon um 9:30 abends, also sehr früh. Sehr jetlag-freundlich, muss ich so sagen. Aber ja, 3 Nächte reicht normalerweise aus und dann kann man die wunderbar bestaunen.
Ja.
It almost looks like they're coming close enough so you can almost touch them. Bright greens and purples and just dancing. Those are special to watch.
That aurora is our ancestors, our brothers, our fathers, our grandfathers that have passed away. They're so happy. They're up there dancing in the sky.
I can go anywhere in the world and see the full moon. You know, I can go anywhere in the world and see a sunset. I can go anywhere in the world and see wildlife. But there's only a few places in the world you can go to see aurora. And we're one of them.
In den Northwest Territories gibt es ja nicht nur atemberaubende Landschaften, sondern auch außergewöhnliche Menschen, wie zum Beispiel Joe Bailey aus Yellowknife, der Gründer von North Star Adventures. Er ist einer der bekanntesten Guides dort und die personifizierte Aurora-Garantie. Nicht umsonst ist er bekannt als Joe, the Aurora Hunter.
Wow.
In our language, we call the Aurora Borealis Yake Nagas. The sky is stirring. Many indigenous cultures all over the world. We have a special connection with the land, the animals, the trees, the plants. I was very fortunate to be raised by my grandparents in the traditional Dene lifestyle. And being out on the land, of course, I would see the Aurora Borealis all the time. I grew up with it. We have 2 seasons for the Aurora Borealis. The summer season, August 15th to the end of September. And then, of course, we have the winter aurora, December 1st all the way to April 20th. It hits our atmosphere at about 1,000 kilometers up, and that's when the magic of aurora starts. If you get strong aurora, then you're going to see the yellows and purples and blues. It's incredible. And as a tour operator, the biggest satisfaction I have is showing the aurora to wonderful guests from all over the world. I share my stories, they share their stories, all under the aurora, my home, the Northwest Territories.
Mit Nordlichttouren hat es begonnen. Mittlerweile zeigt er seinen Besuchern alle möglichen Highlights der Region. Von Paddeltouren durch die Nationalparks bis hin zu den kulturellen Erlebnissen an der arktischen Küste. Kaum jemand kennt sich in den Northwest Territories so gut aus wie er.
Also, wer die Nordlichter hautnah erleben und dazu noch in die spannende indigene Kultur der Region eintauchen möchte, der sollte sich das nicht entgehen lassen.
In the wintertime we do aurora tours and day tours in Yellowknife.
We do a couple multi-day tours, like for example, our Arctic Circle ice road adventure. Very cool. You drive from Yellowknife to the end of the winter road, Koval Lake, 1,700 kilometers. An epic road trip for sure. And then summertime, of course, we do, most of our tours are in the Mackenzie River, the Detcho region. It's the most beautiful parts of the Northwest Territories, the Nahanni National Park, the Mackenzie Mountains, the Mackenzie River. So we do boat tours and canoe tours down the Mackenzie. We do our indigenous culture tours. The Mackenzie River, or in our indigenous language, we call it the Detcho. I love guiding. I love being on the river. I love meeting the people.
Jetzt haben wir da gehört von den faszinierenden Pingos. Ich gestehe, habe ich noch nie gehört. Was ist ein Pingo?
Eins meiner Lieblingsthemen, definitiv. Unglaublich spannende Wunder der Natur. Die sieht man, wenn man auf Kanadas neuestem Roadtrip fährt, von Inuvik nach Taktuyaktak, also bis an den Arktischen Ozean. Eine Region, die man bis 2018 ja eigentlich nur über eine Eisstraße oder mit dem Flugzeug oder eben per Kreuzfahrtschiff erreichen konnte. Inzwischen gibt es dort einen Highway, unglaublich faszinierende Landschaft, also wirklich ein epischer Roadtrip bis nach Taktuyaktak. Und auf dieser Fahrt sieht man eben Pingos. Und ein Pingo ist im Englischen, sagt man, upside down frozen lake. Also man muss sich vorstellen, wir sind im Permafrost, da gibt es Seen und auch natürlich ehemalige zugefrorene Seen. Und wie so ein Maulwurfshügel drückt sich dann der Eiskern nach oben durch die Landschaft und die wachsen. Also es gibt Baby-Pingos und Senior-Pingos. Also bis zu 4 Zentimeter pro Jahr wachsen die. Der größte heißt Ibiuk, der ist in der Nähe von Taktuyaktak und der ist 51 Meter hoch. Und wie so eine Mondlandschaft sieht das aus von diesem Highway. Also eine ganz faszinierende Landschaftsform gibt es sonst, glaube ich, nirgends auf der Welt. Doch in Russland, glaube ich. Da möchten aber im Moment nicht so viele hinreisen.
Nicht so?
Also ja, gibt es eben nur da in der Region und sonst nirgends in Kanada. Also auch das wieder ein absolutes Item für eine
Bucketlist. Und sind die bemoost oder ist das wie also ist da der Permafrostboden sozusagen oben drauf? Der fühlt sich ja so ein bisschen moosig an.
Ja.
Und dann ist das so eben wie so eine halbierte Eiskugel? Oder
ja, man sieht schon manchmal, dass die Erde noch so ein bisschen aufgebrochen ist, aber ansonsten sind die mit den Pflanzen in dieser Tundra-Landschaft eben bewachsen und wechseln auch so ein bisschen die Farbe je nach Jahreszeit. Also auch da haben wir nicht das, was man jetzt unter einem Indian Summer versteht, aber auch da wechseln die Farben der Tundra je nach Jahreszeit. Mhm. Im September ist das alles so ein bisschen rötlich, im Sommer eher grün und im Winter versteht sich, das sind die weiß.
Toll, das klingt spannend.
Wolltest du jetzt auch gleich sofort zum Roadtrip?
Sowas, ja. Ich weiß ja, diese Podcasts sind ja, du hörst das hier und willst immer sofort los. Und das war noch nie ein Ziel, aber das ist jetzt richtig besonders, ehrlich gesagt. Pingo
und
Polarlichter.
Die haben auch eine Funktion tatsächlich.
Ja?
Ja. Die Inuvialuit da in der Gegend, also die indigene Bevölkerung, die nutzen die zum Beispiel als Ausguckhilfe und zum Navigieren. Mhm. Also
steigen hoch und gucken dann quasi, wo geht's weiter? Ja. Wo endet der Roadtrip?
Ja.
In dieser unaussprechlichen Stadt. Wie heißt sie nochmal?
Taktuyaktak.
Können wir das in die Shownotes übernehmen, nur falls das jemand das ist jetzt.
Die sind dann voll.
Ja, und das ist doch sinnvoll. Welche Nationalparks, welche anderen Naturwunder gibt es noch in den Northwest Territories?
Ich glaube, der bekannteste ist wahrscheinlich der Nahanni Nationalpark. Der hat nämlich die größten Wasserfälle. Also im Süden der Northwest Territories haben wir die sogenannte Wasserfallroute. 6 davon kann man ganz gut mit dem Auto anfahren und der 7., der liegt im Nahanni Nationalpark, sind die Virginia Falls und die sind doppelt so hoch wie die Niagara-Fälle und für mich auch mindestens 2-mal so spektakulär, weil man wirklich nur sich selbst und alle, die so im Wasserflugzeug waren, also maximal 6 bis 8 Personen sind dann mit einem an den Fällen.
Das ist bei den Niagara-Fällen fast auch so. Da ist man ganz alleine.
Ja.
Man muss auch keine blauen Regencapes tragen.
Wobei, deiner war pinkfarben, sah sehr schön aus. Ja.
Das letzte Mal, als wir in Niagara-Fällen waren, war es so nass, also wirklich
so nass und so voll.
Und so windig auch. Dass wir gar nicht die Niagara-Fälle gefilmt haben, sondern immer nur uns selber auf dem Boot, weil es so lustig war, wie wir aussahen und wie nass es wurde, weil wir eigentlich schon beim Losfahren nass waren und es noch gar kein Highlight war. Ja. Also dementsprechend würden wir da auch gerne hin, oder?
Unbedingt. Also das ist wahrscheinlich auch so, dass da drumherum ist da gar nichts. Ne? Niagara-Fälle ist natürlich auch sehr bebaut. Wenn man sich mal umdreht, sieht es nicht immer so schön aus. Das sind so ein paar Bausünden. Da wird wahrscheinlich gar nichts gebaut sein.
da ist gar nichts gebaut. Also es gibt noch nicht mal Straßen, die in den Nahanni-Nationalpark führen und somit auch nicht zu den Virginia Falls. Also es gibt wirklich nur die Möglichkeit mit dem Wasserflugzeug, was sowieso so das Transportmittel im Norden ist. Oder wer ein bisschen mehr Zeit hat und gerne paddelt, der kann auch einfach mit dem Kanu oder Kajak an die Virginia Falls fahren. Und dann braucht man ein bisschen mehr Zeit, dauert dann so 10 bis 14 Tage.
Okay. Aber die 10 bis 14 Tage bin ich dann nur im Nahanni-Nationalpark?
Richtig.
Das ist ja auch, der ist ja auch riesig, ne?
Der ist so groß wie die Schweiz.
Mein Gott. Und es leben wahrscheinlich 8 Menschen dort. Das ist nochmal in Relation setzen. Ach toll. Ja, paddeln ist eine Sache. Sind wir bei den Möglichkeiten für Outdoor-Fans. Die Northwest Territories gelten als Paradies für Outdoor-Fans. Was für Möglichkeiten gibt es da? Was kann man alles tun? Was würdest du empfehlen?
Auch da wieder unzählige Möglichkeiten. Also wirklich ein Paradies für Paddler, die Northwest Territories. Wir denken nochmal zurück an die Größe. Und der South Nahanni River zum Beispiel, der, wie ihr euch das schon denkt, im Nahanni-Nationalpark liegt, ist auch ein World UNESCO Heritage River. Und wirklich Paddler aus aller Welt kommen dahin, um eben diesen Fluss zu paddeln und dann natürlich auch die Virginia Falls zu sehen. Das ist eine ganz große Portage. Aber es gibt auch noch andere Flüsse. Der Mackenzie ist der größte Fluss Kanadas oder der Horton River, der jetzt eher so für die erfahrenen und die abenteuerlustigen Paddler ist. Also da gibt's ganz viele Möglichkeiten.
Well, of course, you're in the Northwest Territories. You're in Canada's north. Can't beat that. It's definitely not crowded. There's a lot of space out there. The hiking was fantastic. The campsites were first rate. It's a beautiful river in a beautiful part of this country.
The weather was awesome. We barely had any rain and it was hot and sunny.
Didn't expect it to be 30 degrees. That is for sure.
Fishing was great. The fish were big. And we definitely had fish with dinner.
Gosh, if you catch fish, the fish appetizer was amazing.
All the food, breakfast, lunch, dinner, snacks, appetizers, outstanding.
Das waren ein paar Eindrücke von einer geführten Kanutour auf dem Kili River. Eine perfekte Kombination aus Paddeln, Wandern und Campen inmitten dieser beeindruckenden Wildnis. Also wirklich ein Traum für alle Outdoor-Fans.
Jack Pine Paddle heißt der Anbieter für alle, die jetzt Lust bekommen haben. Die bieten sowohl mehrtägige Expeditionen an, als auch kürzere Ausflüge in der Umgebung von Yellowknife.
You guys were so awesome and so much fun and so professional.
And I feel they're my friend today.
The experience of the guides, them building a trip around us, their expertise. It was really special. Like, best holiday ever.
Paddeln, unter 10, 13 Tage paddeln, das muss man schon können dann auch, oder? Also, das, oder anders gefragt, gibt's da was für Anfänger?
Es gibt's tatsächlich auch für Anfänger. Also, der Anbieter, der das zum Beispiel im Nahanni-Nationalpark anbietet, der hat mir gesagt, sie haben die älteste Person, die sie jemals mit auf der Tour hatten, war 85. Und sie haben auch so Rafting-Boote, ne, wo man dann relativ bequem quasi gefahren wird. Da muss man aktiv gar nicht so viel machen. Das geht also wunderbar als Anfänger. Aber auch natürlich für die erfahreneren Paddler werden da Touren angeboten. Es wird vorher abgefragt natürlich, welches Aktivitätslevel oder
Fitnesslevel,
ja. Genau, man ja, so hat.
Klar. Und wenn ich aber 14 Tage paddel, das bedeutet ja auch campen.
Richtig.
Das heißt, ich kann da überall campen oder gibt es da so designated areas oder wie läuft das da?
Das läuft ja dann mit Guides. Also das macht man ja mit einer entsprechenden Gruppe und die Guides wissen, wo man am besten an Land geht. Und die kochen einem sogar das Abendessen. Also tatsächlich ist es eine relativ komfortable Tour.
Also ich gehe nicht mit meinem Partner ziehen, also mit dir wäre eh lustig. Aber
hast du noch einen Partner, mit dem du das machst? Nee,
leider dafür nicht, aber also es gibt ja Menschen, die sind sehr sportlich, die paddeln überall auf der Welt, die können jetzt nicht alleine lospaddeln zu zweit und können sich da ihr Zelt aufbauen.
Könnten sie auch, dann müssen sie sich allerdings vorher abmelden. Ne? Also
ja,
da braucht
logisch.
Man schon eine entsprechende Erlaubnis, um da im Park unterwegs zu sein und auch auf den anderen Flüssen und auch aus Sicherheitsgründen ist das eben anzuraten, dass man dann vorher Bescheid sagt. Auch das wird angeboten, dass man eben nur die Kanus mietet zum Beispiel. Na, aber dann sollte man halt vorher sagen, okay, das ist unsere Route, wir fahren jetzt los und dann werden wir am Zielpunkt sein. Weil natürlich jetzt sonst irgendwann mal Alarm geschlagen.
Klar, wird jemand losgeschickt.
Ja, genau. Was ja auch zeigt, dass sich die NWTs um ihre Gäste sorgen und kümmern.
Absolut.
Ja, also.
Absolut, aber dann kann ich halt überall anlegen und kann mir überlegen, ob ich mein Zelt hier aufschlage.
Richtig.
Und
mit deinem Partner.
Kriege ich und mein Partner kriegen wir dann abends Besuch von Grizzlies. Was läuft da so rum? Pumas?
Das gibt's natürlich alles und man bekommt dann eine sogenannte Bear Safety Einweisung, wie man sich eben zu verhalten hat, und die Verhaltensregeln kennen die meisten wohl auch aus anderen Regionen. Ne?
Also ja, aber ich kann nicht die ganze Nacht singen und laut sein. Das funktioniert
aber
ja nicht.
Du schon. Schnarchen.
Da muss ich doch meinen Partner mitnehmen, der mir gegenüber sitzt.
Nein, wichtig ist vor allem, dass man das Essen dann entsprechend einpackt und da nichts offen stehen lässt. Und ansonsten sind tatsächlich auch die Bären gar nicht so sehr an uns Menschen interessiert.
Ja. Aber das heißt ja, wenn ich Bären sehen möchte, was kann ich für Tiere sehen, jetzt mit Guides auch unterwegs? Also wie viel Wildlife gibt es da in den Northwest Territories?
Alles, was man so in Kanada sehen möchte. Also Bären natürlich. Und wir haben mehr Bären als Menschen in den Northwest Territories. Karibus, Elche, Weißkopfseeadler, alles, was das Herz begehrt. Im Thaidenneneni übrigens, ein anderer Nationalpark, gibt es sogar Moschusochsen. Also die NWT sind auch eine der wenigen Regionen in Kanada, wo man Moschusochsen sehen kann, ganz besonders auf Banks Island. Da lebt die weltweit größte Population an Moschusochsen. Aber auch im Thaidenneneni, da gibt es die Möglichkeit, da tauchen immer wieder jetzt inzwischen Moschusochsen auf.
Wie leicht dir diese Namen über die Lippen kommen. Also, wie heißt der Park?
Thaidenneneni.
Thaidenneneni. Das müssen wir auch in die Shownotes schreiben. Hat eine Bedeutung wahrscheinlich auch, ne?
Ja, genau, Land unserer Vorfahren.
Schön.
Ja.
Und das ist ein relativ neuer Nationalpark.
Ja, genau, ist einer der jüngsten Nationalparks in ganz Kanada. Also war lange der jüngste, ich glaube, inzwischen gibt es noch einen neueren in Quebec, aber ist immer noch einer der jüngsten.
Aber es ist auch ein Nationalpark, wo man ganz viele indigene Erlebnisse haben kann auch, ne?
Ja, genau. Also Ausgangspunkt ist Lutzel Cay. Und die gehören eben zur entsprechenden indigenen Nation dort. Also der ganze Park ist unter indigener Verwaltung sozusagen. Und da gibt es eine ganz tolle Lodge zum Beispiel, die Frontier Lodge. Die eignet sich da prima als Ausgangspunkt. Und die haben auch indigene Guides dann. Die einen ist also der Park selbst schützt den östlichen Arm des Great Slave Lakes. Also ist ganz viel Wasser vorhanden. Und da haben die entsprechende Guides, die einen dann eben auch rausnehmen.
So right now we're in the new park boundary of Thaidenneneni. That means the land of our ancestors.
I'm just excited to experience it all. There's, you know, the different campsites, getting out and exploring, seeing the different parts of everywhere from here to Eileen Lake.
You know, our typical routine is we get up in the morning, we have our tea and coffee, delicious breakfast, pack all of our stuff into the canoes, and we move, we paddle. Occasionally, we'll have days where we spend our day on land hiking, checking out all the neat features out here, like eskers, creeks, lakes, go scout for wildlife.
One of the reasons I came on this trip is that I am very interested in animals. That was one of the key elements to this journey, and it has been fulfilled beyond what my expectations were.
The whole trip has been spectacular. Met and exceeded all expectations.
Und wo wir beim Great Slave Lake sind, Angeln ist ja auch ein großes Thema, ne?
Ja, große Fische. Alles ist ein bisschen größer in den Northwest Territories, auch die Fische.
Auch die Fische. Warst du schon mal angeln? Gehst du angeln?
Ich war schon angeln. Ich bin überhaupt kein begabter Angler. Also ich brauche immer einen Guide, der mir dann wenigstens einen Fisch rauszieht. Aber ich habe gesehen, wie die anderen das können. Und das war beeindruckend. Also nicht nur die Größe der Fische, sondern auch die Anzahl, die teilweise rausholen können. Ich fange ja immer nur Bäume. Aber wenn man das kann, muss das ein Traum sein.
Und wir reden ja von so richtig Großangeln, ne? Also nicht Fliegenfischen, sondern...
Gibt's auch.
Ja. Ja. Mensch, da gibt's ja alles.
Gibt's alles, aber auch da ist wahrscheinlich alles größer. Zwei Parks haben wir.
Ja.
Der erste?
Nahanni Nationalpark.
Und der zweite?
Baidenenene-Nationalpark.
So, ich wollte nur, dass sie das nochmal ausspricht, weil es halt wirklich so perfekt ist. Aber es gibt da noch den dritten, über den wir unbedingt reden müssen.
Ja, wir haben eigentlich noch viel mehr. Aber das, was die meisten einfach sehen können auf so einer Tour, das wäre noch der Wood Buffalo National Park. Den sieht man nämlich, wenn man aus Alberta hochkommt Richtung Norden. Und ist der zweitgrößte Nationalpark der Welt. Wir hatten das ja schon, alles ist ein bisschen größer in den Northwest Territories. Auch der ist ein bisschen größer sogar noch als die Schweiz und ist die Heimat der größten freilebenden Waldbisonherde. Und auch die Heimat der letzten Schreikranich-Population. Nur noch 238 dieser sehr großen Vögel.
Die heißen auf Englisch wie?
Whooping Crane. Mhm. Ja, die hörst du wirklich über Kilometer. Mhm. Also wenn die schreien, ne, die haben ihren Namen nicht von ungefähr, dann hört man die über Kilometer. Auch einer der größten Biberdämmer. Also ihr seht wirklich, alles ist ein bisschen größer.
Der Schreikranich ist aber nicht ausgestorben, weil er zu laut war, oder?
Nein.
Nee, okay.
Der ist ja noch nicht ausgestorben, den gibt es ja da.
38 ist nicht mehr viel, also da muss man was dafür tun. Und da tun sie ja wahrscheinlich dafür,
dass es dann auch wieder mehr werden. Richtig, genau, die werden da geschützt.
Ja. Ja.
Heinz Sielmann war schon mal da, der hat den Park als Serengeti des Nordens bezeichnet, eben weil es dort so eine Artenvielfalt gibt.
Das ist ja auch erst vor kurzem gewesen.
Schon ein paar Jahre her, ja, oder?
Heinz Sielmann. Ich glaube, die meisten unserer Hörer wissen nicht mal, wer Heinz Sielmann ist. Ja. Wir wissen das noch.
Wir sind noch die Generation. Wir wissen,
wir sind
Sielmann.
Noch die Generation 3 Fernsehsender.
So ist es. Und das waren wirklich die beeindruckendsten Naturreportagen und so, als es das nicht irgendwie auf 68 Sendern gab und bei YouTube, sondern da hat man richtig eingeschaltet und da war Heinz Sielmann irgendwo auf der Welt. Und das waren immer tolle Orte, tolle Plätze, wenn er da gewesen ist. Das ist ja die größte Adelung dann auch, wenn er das gesagt hat.
Das verrät dann jetzt wohl auch ein bisschen was über mein Alter.
Man hört es nicht, man sieht es nicht. Es ist auch vollkommen egal. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt.
Ich frage mich ja, wie Heinz Sielmann da hingekommen ist damals. Das muss ja eine richtige, ewig lange Reise. Ach nee, ehrlich. Aber ich denke doch, dass die Verbindungen damals noch nicht so top waren wie heute.
Heute sind sie wahrscheinlich sehr gut, oder?
Die sind sehr gut. Aber ich glaube auch damals alleine durch den Goldabbau und den Diamantenabbau, ich glaube, da gab es schon relativ lange gute Verbindungen hin. Also heute würden die meisten Reisenden fliegen nach Calgary oder Edmonton und fahren dann durch Alberta hoch in die Northwest Territories. Man kann auch direkt nach Yellowknife fliegen. Mhm. Oder wer eben den Dempster Highway machen möchte, wir hatten es vorhin von den Pingos, der fliegt bis nach Whitehorse und fährt von dort aus los.
Yellowknife, die Hauptstadt, ist wahrscheinlich dann oft der Startpunkt für eine Reise auch. Also wäre das so das erste Ziel, das man ansteuert am allerbesten?
Das kommt darauf an, woher man kommt. Also wenn man jetzt aus Alberta hochkommt, wahrscheinlich nicht. Dann fährt man wahrscheinlich erstmal in den Wood Buffalo National Park und eben die sogenannte Wasserfallroute. Und da gibt es dann einen Abzweig bis nach Yellowknife zu unserer Hauptstadt. Knapp 20.000 Menschen leben hier. Und es ist so eine Mischung aus Moderne und Traditionalität. Es gibt auch sogenanntes Old Town, das ist so ein charmantes Viertel mit bunten Häusern, mit Kunstgalerien und wirklich fantastischen Restaurants. Hier werden dann so lokale Spezialitäten angeboten, wie zum Beispiel Arctic Char oder Bison.
Über Kulinarik müssen wir auch nochmal reden gleich dann, ne? Oder?
Ja.
Uns interessiert ja immer, was zu essen gibt.
Ist klar, dass du wieder über das Essen reden möchtest. Ich hätte erstmal gedacht, ich möchte einfach reden, weil ich glaube, ich würde jeden beeindrucken. Die meisten kennen ja Yellowknife nicht. Ja. Die haben ja nicht diesen Podcast gehört und es waren eben auch noch nicht so viele Menschen da. Das werden wir jetzt ändern natürlich. Aber Yellowknife ist einfach ein toller Name, oder?
Also absolut.
Das ist ja, klingt wie Westernstadt irgendwie so ein bisschen. Hat es auch was davon oder?
So ein bisschen was hat schon.
Ja, also so Goldgräber also diesen, hast du
genau,
ja gesagt.
So ja, genau, so diesen alten Flair, ne? Und man merkt halt überall, es ist sehr felsig, selbst in Yellowknife, deswegen sind auch die Quadratmeterpreise, also wer jetzt so begeistert ist, dass er dort ein Haus kaufen möchte, das ist ziemlich teuer da oben, weil eben das Bauland so rar ist durch diese Felsen, ne? In denen sie eben heute noch die Diamanten finden. Okay.
So, und jetzt über das Essen reden. Was kann man denn so essen in Yellowknife oder überhaupt in den Northwest Territories?
Also lokale Spezialitäten gibt es zum Beispiel wie ganz viel Fisch natürlich, Whitefish direkt aus dem Great Slave Lake oder auch Arctic Char. Bison wird oft angeboten als lokale Spezialität, sogar Moschusochse kann man essen. Und es gibt in Yellowknife sogar eine eigene Brauerei. Also gerade wir Deutschen mögen ja gerne Bier, also da gibt es eine eigene Brewery, auch erst seit, ich glaube, 5-6 Jahren in etwa, die dort in Yellowknife gebrautes Bier anbietet.
Hi, this is Baby Brian with a message from NWT Brewing Company. We are proud to offer our beer to go as a part of our Growler Exchange and Bottling Services. Our commitment to providing these services aligns with our commitment to responsible environmental practices. Our facility allows us to sanitize and recycle our bottles to be filled with fresh beer for sale again to you. But we need your help, Yellowknife. Please take a moment to rinse out your bottles and growlers when you're finished to help ensure that we can process them safely and effectively. Because remember, nothing is fouler than bottles and growlers, all sticky and covered with mold. So rinse out your bottles and bring them on down to the YK Recycling Depot.
Oh, das war mal ein musikalischer Appetizer aus der Brauerei.
So ein Bier wäre jetzt auch gar nicht übel. Macht natürlich hungrig. Was gibt's denn so für Indigenous Food?
Welche Beeren kann ich da sammeln?
Ich glaube, da gibt es auch ganz viel an Spezialitäten. Ganz beliebt ist natürlich Bannock, ne? Wildreis. Zur indigenen Küche gehört tatsächlich auch Bison und Moschusechse, ja, und auch Caribou natürlich. Ne? Also da wird meistens irgend so eine Caribou Stew angeboten von den lokalen Anbietern, wenn man da so eine Tour macht, einfach so als kleine Mahlzeit dann zwischendurch.
Müssen wir Bannock erklären oder weißt du, was das ist?
Ich weiß es nicht. Gerade wollte ich fragen. Ich bin froh, dass ich weiß, was Caribou ist.
Bannock ist kein Tier.
Okay, was ist ein Bannock?
Bannock ist so ein indigenes Brot. Ich glaube, ähnlich wie so ein English Muffin.
Aha. Indigen überhaupt? Ich meine, natürlich ist es wichtig und wird man wahrscheinlich dort auch an jeder Ecke im Bestfall Traditionen begegnen, was man ja auch tun sollte auf sehr respektvolle Art und Weise als jemand, der dort zu Besuch ist. Wie kann man das? Also was gibt es zu erleben und wie mache ich es richtig als Besucher dort?
Da gibt es ganz viele Touren, die angeboten werden. Also wir haben sehr viele indigene Gruppen in den Northwest Territories. Wir haben alleine 11 offizielle Sprachen. Na, davon sind Englisch und Französisch eben nur 2 und 9 sind indigene Sprachen, die dort heute noch gesprochen werden. Und verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel die Dene, die Cree oder die Inuvialuit zum Beispiel jetzt in der Western Arctic. Und also wenn wir jetzt bei Yellowknife bleiben zum Beispiel, da werden verschiedene Touren angeboten, eben um die Kultur in Yellowknife selbst kennenzulernen, als auch außerhalb. Und in der Western Arctic zum Beispiel, da gibt es eine ganz schöne Möglichkeit, die finde ich immer wieder faszinierend, ein sogenanntes Lunch with the Locals. Das heißt, man bucht so eine Tour, so ein Mittagessen bei einer lokalen Familie, bei einer so einer Inuvialuit-Familie in Taktuyaktak und hat dann eben bei denen ein Mittagessen und bekommt noch die ganzen Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Und das ist eben so völlig abseits von unserem Leben hier in Europa und auch teilweise von den meisten Kanadiern. Mhm. Das finde ich jedes Mal wieder spannend. Also es ist eine ganz tolle Möglichkeit, nochmal so seinen eigenen Horizont zu erweitern.
Und die Menschen haben auch das Bedürfnis, diese Geschichten zu erzählen.
Absolut.
Schön.
Einer von ihnen ist Killick Kisun Taylor. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er hat Tundra North Tours gegründet, ein Unternehmen mit Sitz in Inuvik, das Besucher in die Welt des arktischen Nordens eintauchen lässt. Oh, da möchte ich unbedingt mal hin.
Du bist ja so eine Arktis.
Könntest du das
du
bitte mal?
Ja, die Arktis.
Könntest du dir das bitte mal merken? Also falls du nicht weißt, was du mir zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder für beides zusammen oder zum 40. Hochzeitstag oder so. Ja.
Ich habe es aufgeschrieben. Tundra North Tours. Die bieten ja auch Touren nach Taktuyaktak an.
Ja, zum Beispiel. Das ist richtig gut. Oder Fahrten entlang des Dempster Highways oder gleich mehrtägige Abenteuer in der Tundra. Aber am besten, wir lassen ihn das mal selbst sagen, oder?
I'm Kyle Kisun Taylor. I live in Inuvik, Northwest Territories. I own Up North Tours. Anything you need to do with the Arctic, we'll make it happen. I grew up in a little town called Honey Harbor, Ontario. And at the age of 16, I was told that, hey, you're going to go back up north and meet your mom and your whole family and stuff. So I came up and get re-immersed into my culture, you know, teaching me about Inuvialuit and Gwich'in culture. And I saw that there was a market for tourism here. There wasn't an operator that was, you know, offering a consistent product. And I thought, geez, man, what an opportunity. I can do this. There's just something, I don't know, there's something magical about showing somebody where you live and them just loving it and then just thinking it's amazing. I think it's probably because I feel that way about this place as well.
Einmal mehr, ne? Sehr eindrucksvoll. Also diese besondere Verbindung zwischen Mensch und Natur.
So, siehst du? Jetzt merke ich es nämlich. Du bist nämlich auch hin und weg.
Absolut. Und deswegen frage ich gleich mal bei Michaela. Wie ist es ja überhaupt, wenn ich jetzt an die Planung gehe, nachdem wir so viel Lust bekommen haben auch? Wann fahre ich denn? Ich erinnere mich, Polarlichter, eigentlich September, hast du gesagt?
Oh, ja, ab Mitte August bis September.
So, aber das ist ja nicht alles. Man hat ja viele andere gute Gründe. Also gibt's so die ideale Reisezeit?
Ich glaube, die ideale Reisezeit, die gibt es nicht. Das hängt wirklich davon ab, was man eben machen möchte. Ich hatte die Mitternachtssonne, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, die wir eben so im Juni haben. Bis in den Juli geht die rein. Die ist natürlich ideal, wenn man so viel Outdoor-Aktivitäten wie möglich machen möchte, weil man eben dafür 24 Stunden Tageslicht hat. Wer die Nordlichter sehen möchte, der reist am besten ab Mitte August, so in etwa bis Mitte September. Danach wird es dann auch wieder ein bisschen kühler in den Northwest Territories. Aber im August habe ich sie wirklich schon erlebt. Am Great Slave Lake, barfuß, im T-Shirt. Eine ganz wunderbare Zeit, um diese Lichtshow zu beobachten. Und wer gerne im Winter unterwegs ist, das wäre dann so Januar bis März die beste Reisezeit für die Northwest Territories.
Und wie kalt wird es dann im Winter?
Kann schon bis zu minus 30 Grad werden.
Springt das Auto da noch an?
Tatsächlich werden die angeschlossen dann über Nacht oder auch wenn man sie mal für ein paar Stunden stehen lässt, wirst du überall Stromkabel sehen an den Autos und die werden dann vor den Lokalen, da gibt es entsprechende Vorrichtungen, Steckdosen, ganz profane Steckdosen und da werden die angeschlossen, um eben die Batterie warm zu halten.
Mhm. Siehst du mal?
Aber es ist wahrscheinlich auch diese klare Kälte, ne? Es ist
richtig,
jetzt
genau.
Nicht so dieses, wenn man ja hier, meinen wir schon bei minus 5 Grad und dann ist es ja. Diesig, denkt man, oh Gott, das kann ich nicht aushalten. Aber in klarer Kälte, minus 30 Grad in so einer Umgebung ist wahrscheinlich ganz gut auszuhalten, sogar wenn vielleicht die Sonne mal rauskommt zwischendurch.
Ist eine völlig andere Kälte. Also zu Hause machen sie sich auch immer über mich lustig, weil ich hier bei 0 Grad schon immer sage, boah, ist das kalt. Und in Kanada habe ich tatsächlich schon bei minus 20 die Jacke ausgezogen, weil es so warm war. Da haben wir bei einer Intact-to-Jagdtag gestartet bei minus 40 Grad tatsächlich. Und als es dann nur noch minus 20 war, habe ich die Jacke ausgezogen, weil es so warm war. Und da haben wir im Zelt geschlafen draußen. Also ja, ist eine ganz andere Kälte, viel besser zu ertragen als in Deutschland. Also und selbst wer hier friert, der muss nicht zwangsläufig in Kanada frieren.
Ist eben für sich dann auch mal ein Erlebnis, ne? Sowas mal erlebt total. Zu haben und gefühlt zu haben ja. Dann auch wirklich. Ne? Wie reist man am besten? Also wahrscheinlich viel individuell. Wir müssen vorstellen, da gibt es jetzt nicht, weiß ich nicht, den Zug, in den man steigt, sondern man hat einen Mietwagen oder wie würdest du empfehlen, unterwegs zu sein?
Ja, Individualreisende, die werden auf jeden Fall die Freiheit und die Weite zu schätzen wissen. Wenn wir nochmal an die Größe denken, 3,5 mal so groß wie Deutschland, 43.000 Einwohner, die besitzen nicht alle ein Hotel und eine Tankstelle. Insofern am besten tatsächlich mit dem Camper. Die Northwest Territories und der Yukon sind auch die einzigen Regionen in Kanada, wo man ganz offiziell wildcampen darf. Mhm. Also wirklich, man darf sich hinstellen, wo immer man niemanden blockiert und das ist relativ selten der Fall, es sei denn, man entscheidet sich mitten auf der Straße zu stehen, das geht natürlich nicht. Aber ansonsten darf man ganz offiziell überall stehen bleiben und deshalb ideal für Camper. Mit dem Mietwagen geht aber auch total super. Dann sollte man halt nur sich die Route vorher anschauen und vielleicht auch die Hotels bzw. Motels vorreservieren. Beides geht.
Und ich brauche Ersatzkanister?
Nein, man sollte nur da überall tanken, wo man auch so eine Tankstelle sieht. Mhm. Aber es ist ja auch immer wieder so ein Spaß, dann so ein Schild zu sehen. Die nächste Tankstelle kommt in 370 Kilometern. Da wird mir dann nochmal dran erinnert, habe ich denn wirklich voll getankt?
Okay, aber diese Schilder gibt es
die gibt
dann
es,
auch
ja.
Für alle Fälle. Gut. Welche Routen würdest du empfehlen? Also es war so viel dabei ja jetzt, ne, an einzelnen Zielen, aber so vielleicht auch mal so für den Einsteiger, der jetzt sagt, ich habe Lust bekommen, ich mache das jetzt. Ich mache eine Woche, mache vielleicht zwei Wochen. Gibt es da so Routen, wo du sagst, so, das wäre jetzt vielleicht ein guter Start?
Das ist relativ einfach in den Northwest Territories. Wenn man sich mal so die Straßenkarte anschaut, und das empfehle ich tatsächlich allen, die hier in den Podcast reinschauen. Unsere Straßenkarte, die verdoppelt sich nämlich quasi im Winter. Dann kommen die ganzen Eisstraßen dazu. Aber ansonsten sind die Straßen relativ limitiert. Man hat eigentlich nur die Möglichkeit, im Süden zu fahren, die sogenannte Wasserfallroute, den Mackenzie und den Liard Highway. Oder eben den Dempster Highway in die Northwest Territories rein, bis nach Taktiaktak, bis zum Arktischen Ozean. Also die zwei Möglichkeiten gibt's.
Darf man mit einem normalen Auto auch die Ice Roads fahren?
Solange es versichert ist, ja. Da muss man halt fragen, welche Straßen mit eingeschlossen sind. Also die offizielle Straße zum Beispiel nach Detta von Yellowknife, das ist eine relativ kleine Eisstraße, 6 Kilometer, die ist ein offizieller Highway. die ist mit eingeschlossen und in der Western Arctic gibt es da auch die Möglichkeit, da eine Eisstraße zu fahren. Die ist sogar ein bisschen länger und auch das ist ein offizieller Highway. Also dann ist es erlaubt, die Straßen zu den Diamantenminen, die einen Großteil dieser Eisstraßen ausmachen, die darf man aus versicherungstechnischen Gründen nicht fahren.
Da wissen wir ja, was man vorne im Auto haben muss, dass, wenn man die Ice Road fährt.
So ein kleines Männchen, ne, mit dem Wackelkopf. Haben wir gelernt in dem Film mit Liam Neeson.
Ja, ja genau.
Der fährt
der spielt aber in Manitoba, glaube ich, ne?
Ja, der spielt in Manitoba.
Ja. Okay. Gut, aber diese Wackelfiguren braucht man dann da auch. Das
ja, du bist halt nicht so schwer Gefühl. Wie ein LKW da mit so einem Van, aber dann weiß man wenigstens.
Weil das Figürchen anzeigt, wenn das Eis ein bisschen dünner wird.
Wenn oder? Da Schwingungen sind im Eis.
Warum haben die so viele Leute in Deutschland dann diese Wackelfigürchen?
Die haben sie ja meistens hinten auf der Hutablage, oder? Gibt es noch den Wackeldackel neben der gehäkelten Klorolle? Und so vorfahren.
Das wissen nur die Menschen, auch. Die auch Heinz Sielmann kennen.
So ist es.
Und wer es wirklich abgelegen mag, für den habe ich noch einen Geheimtipp. Na, willst du es hören?
Ja, unbedingt.
Die Heritage Route. Kaum jemand kennt sie nämlich, aber sie gehört zu den wildesten und eindrucksvollsten Strecken in den Northwest Territories. Da fährst du nämlich durch endlose Wälder an riesigen Flüssen vorbei und kommst in kleine indigene Gemeinden, wo die Menschen schon ewig leben. Ist natürlich nichts für Leute, die alle paar Kilometer gerne so einen Starbucks hätten oder eine Bockwurst brauchen. Ich will ja keinen angucken.
Ich wollte gerade sagen, das ist mir vollkommen egal, ob das so ein Coffeeshop ist, aber eine Bockwurst alle paar Kilometer wäre ganz schön. Aber das in Kanada ist die Versorgung mit Bockwürsten auch in anderen Bereichen eher schlecht.
Da bist du ja dann umgestiegen auf White Chocolate Cookies mit Macadamia-Nüssen.
Ja, oder später, als es mit den als ich nicht mehr ganz so unvernünftig essen wollte, in Beef Jerky.
Ja,
ja? Gerne aber, immer eine Packung Beef Jerky.
Kostet aber genau das macht es ja so besonders, dass es so einsam ist. Nichts als unberührte Natur und eine Straße, die halt mitten durchführt.
Ja, man kann die Bockwurst ja sonst auch eintuppern. Ja? Fenster geschlossen lassen, sonst will der Grizzly auch was abhaben. Oder?
Ja, du hast die besten Reisetipps auf Lager. Na, du bist ein richtiger Outdoor-Malte.
Die zweitbesten. Ja, die besten an Michaela, oder? Ich meine, sie war jetzt hier. Du hast uns richtig große Lust gemacht. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort? Ich weiß, das ist schwierig, aber kannst du sagen, das ist so mein Lieblingsort in den NWTs?
Es ist kein richtiger Ort, aber mein Lieblingsort, wenn ich ihn so nennen müsste, ist der Dempster Highway. Tatsächlich, den bin ich schon zu allen Jahreszeiten gefahren. Ich persönlich fahre ihn am liebsten im Winter. Ich finde das unglaublich faszinierend, weil man dann halt merkt, Weiß und Schnee ist alles andere als langweilig. Also diese Landschaft verändert sich ständig und auch die Temperaturen im Winter. Mir macht das richtig Spaß, da bei minus 30 Grad unterwegs zu sein. Und ja, wie gesagt, ich friere hier bei 0 Grad. Das ist ein völlig anderes Erlebnis. Aber das ist ein Roadtrip, der wirklich hinter jeder Kurve so einen neuen Wow-Moment liefert. Und den bin ich schon 12-mal gefahren. Das stimmt gar nicht. Ich war mehr als 10-mal in den Northwest Territories, weil den Dempster habe ich mitgezählt. Und ich möchte am liebsten jedes Jahr wieder.
Wie schön, wenn man das über eine Straße sagen
das
kann.
Das kenne ich. Ja. Ich habe gerade ganz überlegt, viele, ob das hier auch sagen,
die innere Kanalstraße in Köln oder so.
Aber es ist für Dempster ganz viele Highway. Dempster Highway ist einfach... Ne?
Toll.
Das Allertollste.
Ja.
Ein Roadtrip, was man so machen kann. Aber hast du jetzt auch so eine Reiseanekdote, wo irgendwas, was du wenn du so dich zurückerinnerst, wo du denkst, das hat mein Herz richtig berührt dort?
Ich glaube, das sind die Nordlichter. Also ich habe die in Island so ein bisschen gesehen, sehr schwach. Das lag bestimmt nicht an Island. Aber in den Northwest Territories, das ist so ein magischer Moment. Und da gibt es ja auch ganz viele Sagen der indigenen Gruppen, was diese Nordlichter eigentlich sind. Und wenn man das dann noch erzählt bekommt und dieses Farbspiel so sieht, das ist immer ein Gänsehautmoment. Also jedes Mal wieder.
The aurora was out and it was just beautiful. The aurora was just dancing in the sky. So I walked out of the teepee door and there was a lady standing there. And I said, you know, like the aurora, the way we've been taught is that when we were kids is that aurora is our ancestors, our brothers, our fathers, our grandfathers that have passed away. They're so happy. They're up there dancing in the sky. That's what the aurora is. I said, see all how happy those people are that are dancing. That's how come the aurora is so active. And she said, do you think that's only for your people or is that for all people? I said, and once you're in the spirit world, you know no color. Of course it's for all people. And then the lady just started crying. And then she says, thank you. And she was a doctor from Hong Kong. She had lost her husband 5 years earlier, and she thanked me because she let him go then.
Das ist also wirklich eine herzerwärmende Geschichte.
Ja, sehr gefühlvoll.
Ja, kriegst beim Zuhören schon Gänsehaut. Und als hätten wir nicht schon genug Argumente gehört, Michaela, an dich nochmal zum Schluss die Frage. Drei gute Gründe vielleicht für einen Trip in die Northwest Territories. Welche drei Gründe fallen dir ein?
Ich müsste eigentlich sagen, Nordlichter, Nordlichter, Nordlichter.
Danke, danke, danke.
Nein, aber Nordlichter werden definitiv eins davon. Dempster Highway, ja, wäre auch eins davon, aber vielleicht würde ich es allgemeiner halten. Roadtrips. Also die Freiheit und die Weite in den Northwest Territories, die gibt es sonst, glaube ich, nirgends.
Wie viele deutsche Touristen kommen dahin im Jahr, weißt du das?
Darüber haben wir keine offiziellen Zahlen. Also um die 4.000 bis 5.000 schätzen wir.
Ist ja nicht... Also ich meine, ich will sagen, es ist ja immer auch noch was Besonderes, wenn man aber bei Freunden zum Abendessen sitzt und man sagen kann, ich war zwar, okay, ihr wart alle schon mal in Kanada, aber ich war in den Northwest Territories.
Bei den Nationalparks kann man ja, da weiß man, wie viele kommen. Wie viele kommen da etwa?
Genau, also für den Nahanni-Nationalpark, da haben wir eine Zahl und da sind es circa 1000 Besucher pro Jahr und das aus der ganzen Welt, also nicht nur aus Deutschland. Also da kann man sich vorstellen, dass man den Park wirklich ganz für sich alleine hat, wenn man dort ist.
Ich muss noch eine unangenehme Frage stellen. Ist es sehr, sehr teuer?
Tatsächlich nicht. Also ich war letztes Jahr sowohl in den Northwest Territories als auch an den Niagara-Fällen und kann euch sagen, dass der Norden Kanadas deutlich günstiger ist als eine Reise nach Toronto und an die Niagara-Fälle.
Und es ist ja auch ein Ziel, wo man jetzt nicht immer essen geht oder so oder die teuersten Hotels bucht, weil es eben, man muss ja die Hotels nehmen, die da sind und da gibt es sicher sehr schöne Hotels, aber ist ja jetzt nicht Luxury, oder? Und man geht sich selbst versorgen und man geht im Supermarkt einkaufen.
Richtig,
also
genau.
Also sind das jetzt nicht so, also stelle ich mir zumindest so vor, dass das jetzt nicht der Luxusurlaub dann ist, was mein Geldbeutel betrifft.
Richtig, genau.
Ja.
Also das sowieso nicht und wie gesagt, die Durchschnittspreise sind, glaube ich, wirklich günstiger als in den touristischen Hochburgen, nenne ich sie mal, wie British Columbia oder Ontario. Da sind die Preise viel humaner in den Northwest Territories. Aber klar, eine Reise nach Kanada ist nie günstig, aber sie ist jeden Dollar wert.
Sowieso. Das kann ich nur unterschreiben.
Michaela, danke dir.
Sehr gerne.
Verabschiedet man sich irgendwie in...
Taxi-Jak-Tak.
Ja.
Ich kenne nur die Grüßen, die heißt Uflami, das heißt guten Tag, sowas wie schön, dass du da bist. Eine Verabschiedung weiß ich jetzt nicht.
Dann.
Verabschiede mich, glaube ich, nie. Ich sage immer, ich komme wieder.
Das ist schön.
Ja, wir sagen auch auf Wiedersehen. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt sozusagen in diesem Podcast. Wir melden uns, ich würde sagen, bald wieder, ne, mit einer neuen Folge.
Hoffentlich. Ich würde auch sagen, bis bald. See you later, Alligator.
Und bis zum nächsten Mal.
Oh, wow. To describe the Northwest Territories in one word. One word, I would say... spectacular. But if I could say two words, it would be truly spectacular.
I was trying to think of that summarizes in one word, but it's simply spectacular is what it is.
Spectacular.
I mean, spectacular Northwest Territories.
Spectacular.
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 Spectacular. The one word I would use to describe the Northwest Territories is spectacular.
That word would be spectacular.
Thanks for listening to the Endeca Canada podcast, brought to you by Destination Canada and CanadaStage.com. See you soon in Canada.